Pech und Schwefel von Annette Eickert, erschienen im Noël Verlag. Prolog. Der Wind fegte über die Köpfe der unschuldigen Opfer hinweg, als würde jeden Moment ein wahres Gewitter ausbrechen. Doch das Unwetter war bereits in vollem Gange, denn nicht Regen, sondern wahre Feuersbrünste loderten innerhalb der Stadt von Majonta. Überall auf den Straßen herrschte Chaos. Ein aufgestachelter Mob von unkontrollierbaren Männern fegte durch die Stadt am See Metzdoa und ließ seinem angestauten Hass freien Lauf. Mit Waffen in den Händen prügelten oder stachen die wütenden Raukari auf wehrlose Bürger ein, steckten dabei Wohngebäude, Lagerhäuser und Geschäfte in Brand und riefen nach Freiheit. Freiheit von der Obrigkeit, die sie angeblich zwangen, nach den Regeln des Feuergottes zu leben. Doch ihr größtes Ziel war das Anwesen des Hohepriesters Josias Antje und dessen Familie. Sie lebten am Stadtrand von Majonta in einem prächtigen Anwesen aus weißgeädertem Marmor. Josias war der 80 Jahre jüngere Bruder des mächtigsten Raukari von Leven Rauka, des Hohepriester Radlir Antje aus der Hauptstadt Ziraka, und beide Brüder wurden seit Jahrhunderten in ihren hohen Positionen immer geehrt und dienten vielen heranwachsenden Jugendlichen als Vorbild. Von den Bürgern in Majonta wurden Josias und seine Frau Saldia mit den beiden 8-jährigen Zwillingssöhnen Numarak und Ronor besonders geschätzt. Denn viele munkelten stets im Geheimen, dass die Familie Antje vom Feuergott Sevena persönlich abstammen sollte. Zudem war Josias ein guter Politiker, führte sein Regime nicht so streng nach Vorschriften wie sein Bruder in Ziraka und war bekannt dafür, sich jungen Männern persönlich anzunehmen, die eine Laufbahn als Priester einschlagen wollten. Daher war der Tag des Chaos so überraschend über sie alle hereingebrochen, dass selbst die Stadtwachen gnadenlos niedergemetzelt wurden, die eigentlich Josias und seine Familie beschützen wollten. Die aufgebrachte Raukari-Menge wälzte durch die blutigen Straßenzüge, durchbrach am Ende das Eingangstor von Josias Antjes Anwesen und tötete alles und jeden, der sich ihnen in den Weg stellte. Darunter seine Ehefrau Saldia, die treuen Bediensteten und den Hohepriester selbst. Anschließend loderte das Haus lichterloh im Licht der untergehenden Sonne, und der Mob feierte zufrieden seinen Sieg. 2 Stunden später unter einem aschebewölkten Firmament hörte man ein Stöhnen, welches mit einem Seufzen beantwortet wurde. Es hörte sich an, als seien es Kinderstimmen. Unmittelbar unter den Trümmern eines eingestürzten Nebengebäudes regte sich Leben. »Mama«, wisperte ein Junge leise in die Nacht hinein und hustete. »Papa«, murmelte gleich darauf ein 2. Junge, und abermals erklang lautes Stöhnen. Plötzlich bewegte sich das Geröll, eine verkohlte Holzplatte klapperte, und innerhalb der nächsten Minuten gruben sich 2 junge Raukari-Kinder ihren Weg aus der grausamen Schwärze unter den verbrannten Ruinen des ehemaligen Adelshauses in die Dunkelheit der angebrochenen Nacht. »Mama, wo bist du?« jammerte der erste Junge verzweifelt und musste ständig husten. »Ronor, komm zu mir«, rief der 2. Raukari-Junge seinem 5 Minuten jüngeren Zwillingsbruder zu und kämpfte sich aus den Trümmern ins Freie. Dabei versuchte er, mit wackligen Beinen aufzustehen.
»Numarak«,
fragte Ronor leise und kroch unter einer verkohlten Holzplatte hervor. Numarak schaute sich um, und als er seinen Bruder Ronor entdeckte, rannte er so schnell wie möglich zu ihm hinüber, half ihm aufstehen, und dann umarmten sie sich ängstlich. Erst nach einigen Schluchzern und tiefen Seufzern lösten sie sich wieder voneinander und blickten entsetzt in das heillose Durcheinander ihres zerstörten Zuhauses. Dort wo noch wenige Stunden zuvor ihr schützendes Elternhaus gestanden hatte, lagen nun weit verstreut die teils eingestürzten Marmormauern im zertrampelten Gras. Fenster waren eingeschlagen, hier und dort brannten noch die Reste von Möbeln oder anderen brennbaren Gegenständen. Den angrenzenden Stall und die Pferde gab es nicht mehr, denn auch er war vernichtet worden und die prachtvollen Tiere spurlos verschwunden. Das Nebengebäude, wo Numarax und Runos Mutter ihre beiden Söhne vor dem Eindringen des Mobs in einem abgeschlossenen Lagerraum versteckt hatte, gab es auch nicht mehr, ebenso wenig die Unterkunft für die treuen Bediensteten.
»Was ist passiert?«
weinte Runor und umklammerte mit eisernem Griff die zittrige Hand seines Zwillingsbruders.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Numarak traurig und kämpfte gegen aufsteigende Tränen an. »Ich höre immer nur die Schreie und laute Schläge in meinem Kopf.« »Mama, Papa«, rief Runor zitternd, in der Hoffnung auf eine Antwort, bis sich auch sein Bruder dem verzweifelten Rufen nach den Eltern anschloß.
Über eine halbe Stunde liefen sie verzweifelt in den Ruinen auf und ab, suchten nach irgendjemanden, der noch am Leben war und ihnen sagen konnte, wo sich ihre Eltern befanden, aber sie entdeckten niemanden, sondern nur die Überreste ihres Heimes und verbrannte Leichen. Erst als Numarak, der pragmatischere der Zwillingsbrüder, sich mit traurigem Herzen innerlich eingestand, dass ihre Suche in der Nacht nichts bringen würde und sie beide unbedingt ein wenig Ruhe brauchten, zog er Runor mit sich an den Rand der verbrannten Überreste. Dort, gut getarnt unter einem blühenden Holunderbusch, gingen sie in Deckung und Arm in Arm schliefen sie ein. Am frühen Morgen weckte sie eine raue Stimme, die sie sofort wachsam werden ließ, aber sie trauten sich nicht hervorzukommen, und so kauerten die beiden zitternd in ihrem Versteck auf dem Boden, spähten durch die dichten Zweige hindurch und beobachteten in gut 10 Metern Abstand mehr als 20 Raukari in Lederrüstung und mit Schwertern in den Händen. Anhand ihrer Kleidung wussten Numarak und Runor, diese Männer gehörten zur Stadtwache, deren Emblem, eine bekannte goldene Rune in Form eines M, umgeben von einer lodernden Flamme, auf deren linken Brust deutlich zu erkennen war. Alle Raukari waren typisch gekleidet und ihre roten Haare leuchteten in der Sonne, wie die orangefarbene Sonne am Horizont. Ihre bräunliche Haut, die alle Raukari besaßen, war von Ruß verschmiert, fast jeder besaß am Körper eine inzwischen verkrustete Wunde und ihre spitz zulaufenden Ohren achteten auf jedes kleinste Geräusch.
»Viuswa, sieh mal da drüben«,
machte einer der Soldaten auf sich aufmerksam und deutete in Richtung der schwarz gefärbten Außenfassade des zum Teil eingestürzten Adelshauses.
»Dort liegt was, kommt schnell!«
Die restlichen Stadtwachen machten abrupt kehrt und eilten zu ihrem Kameraden, denn ihre Loyalität gegenüber dem Hohepriester und seiner Familie war groß, und sie hofften wenigstens, Josias noch lebend bergen zu können. Aus diesem Grund hatten sie sich und auch andere Überlebende des letzten Tages kurz vor Morgengrauen auf die Suche gemacht, um ihre Hilfe denen anzubieten, die hoffentlich nicht, wie viele Unschuldige tot und verbrannt, in den Trümmern begraben lagen. Veusva, der Kommandant dieser kleinen Gruppe, kam mit schnellen Schritten zu seinem Stellvertreter Dinirin hinüber, der ihm eben noch zugerufen hatte und blieb unmittelbar vor ihm stehen. Eines von Dinirens bernsteinfarbenen Augen war mit einer provisorischen Augenbinde verbunden, während sein erschöpftes Gesicht über und über mit getrocknetem Blut und vielen kleinen Schnitten besudelt war. Veusva selbst hatte tief eingefallene Augen, trug mehrere Verletzungen an beiden Oberarmen und hinkte leicht mit dem linken Bein.
»Ich fürchte, ich habe ihn gefunden«,
erklärte Dinirin leise, schluckte dabei merklich und deutete mit dem Finger zur Seite. Dort unterhalb eines großen Geröllhaufens und verkohlten Holzbalken schaute eine verbrannte Hand heraus.
»Das ist der Siegelring.
flüsterte Veosvar kaum hörbar und spürte sein Herz vor Trauer und Hoffnungslosigkeit laut in der Brust schlagen.
»Los, macht schon! Wir müssen ihn befreien, und wenn Sevenas Segen mit uns ist, wird er noch leben.«
Ein frommer Glaube. Und weil seine Untergebenen diese Meinung teilten, hieften sie mit einiger Kraftanstrengung rasch den Gesteinshaufen auf die andere Seite. Darunter kam nach nur wenigen Minuten tatsächlich der hohe Priester zum Vorschein. Josias Gesicht war durch das inzwischen erloschene Feuer entstellt. Er besaß keine Haare mehr, die Kleidung und auch der restliche Körper waren nicht mehr als ein verkohlter Leichnam, nur dessen rechte Hand mit dem goldenen Siegelring schien in der erkalteten Feuersbrunst unversehrt geblieben zu sein. Neben dem Hohepriester lagen noch weitere Tote, darunter auch dessen Ehefrau und vier nicht identifizierbare kleine Körper.
»Niemand hat überlebt«, sprach Veosvar die grausame Wahrheit mit zittriger Stimme aus und beugte sich zu den Verstorbenen hinab.
Seine Männer taten es ihm nach, und so verharrten sie einige Augenblicke schweigend.
»Sind schon Kundschafter auf den Weg nach Ziraka?«
wollte der Kommandant schließlich wissen und wandte sich an seinen Stellvertreter.
»Bereits in der Nacht haben sich zwei Soldaten auf den Weg gemacht, und wenn uns wenigstens jetzt Glück beschert wird, müssten die schrecklichen Nachrichten spätestens morgen den Hohepriester von Ziraka erreicht haben. Wie wird Radlir Antir die Neuigkeit über Josias Tod nur verkraften?«
fragte Veosvar und schüttelte seufzend den Kopf.
»Laut den Gerüchten soll es seiner Frau nicht gut gehen, und jetzt starb auch noch sein Bruder samt Familie. Dafür werden die Verräter büßen«,
antwortete Dinirin hasserfüllt und ballte beide Hände zu Fäusten.
»Wurden schon einige der Raukari gefangen genommen?«
erkundigte sich Veosvar neugierig und teilte innerlich die Wut seines Stellvertreters auf den aufgestachelten Mob.
»Oh ja«,
meinte Dinirin, hob den Kopf und zupfte sich dabei seine Augenbinde zurecht.
»Sleanlor und seine Männer haben mindestens 30 der Aufrührer aufgespürt und inzwischen ins Gefängnis gesteckt. Sie suchen weiter nach den anderen, aber meiner Meinung nach sind sie vermutlich schon geflohen.« »Das ist gut und schlecht gleichermaßen«,
nickte Veosvar und gab nebenbei seinen Soldaten die Anweisung, die Leichen aus den Trümmern zu bergen, um sie anschließend vorsichtig in die mitgebrachten Leinentücher einzuwickeln, so wie es Brauch in Leven Rauka war. Dann wandte er sich wieder an seine rechte Hand und schaute ihm seufzend ins verbliebene gesunde Auge.
»Entweder sind die restlichen Verräter nach Kares oder sogar nach Deir al-Bari geflohen, beide Städte mit schlechtem Ruf, und wenn ich die Gelegenheit erhalte, will ich den Tod unseres Hohepriesters rächen. Deine Loyalität in allen Ehren«,
versuchte Dinirin seinen Vorgesetzten und Freund zu beruhigen und legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Wir werden Radlir Antirs Urteil abwarten müssen, denn zurzeit ist Majonta führerlos und selbst die Politiker aus dem Stadtrat wurden getötet. Aber verrate mir lieber, wieso du plötzlich so gefühlvoll bist.«
Veosvar schlug unverhofft die Hand Dinirins weg, drehte sich abrupt um und schnaufte laut. Er war plötzlich überwältigt von seinen Empfindungen, und er wußte nicht, ob er auf diese Frage antworten sollte, und wenn ja, was er überhaupt sagen sollte.
»Was hast du?«
wagte Dinirin es nochmals, vergaß die grobe Geste seines Kameraden und stellte sich neben ihn, während im Hintergrund die übrigen Männer ihrer Aufgabe nachkamen.
»Du bist doch sonst immer so unnahbar, und nun
schweig einfach«,
fauchte Veosvar, nur um einen Augenblick später sein Verhalten zu bereuen. Er wirbelte auf der Stelle herum und sah wieder den Raukari neben sich an, der gelassen dastand und langsam eine Ahnung bekam, was hier vor sich ging.
»Ich wollte das nicht.«
»Schon gut«, bedeutete Dinirin und zwang sich zu einem freundlichen Lächeln.
»Du musst dich nicht entschuldigen. Wir haben alle eine schlaflose Nacht hinter uns, und noch vor wenigen Stunden mussten wir um unser Überleben kämpfen.«
Veosvar lächelte dankbar. Er spürte aber, dass dieser treue Mann auch eine Erklärung verdiente. Deshalb räusperte er sich, schaute sich einmal um und sagte schließlich:
»Vor über 300 Jahren, kurz nachdem ich meine Eltern verlor, landete ich auf der Straße. Von dort hat mich Josias mit seiner Gütigkeit in sein Haus aufgenommen und mich zu einem Soldaten ausbilden lassen. In meinem Herzen ist er so etwas wie ein Vater. Und jetzt muss ich sehen.«
Plötzlich brach er mitten im Satz ab, schluckte merklich und kämpfte gegen eine ungewollte Traurigkeit an. Einige Minuten schwiegen beide Raukari, und dann legte Dinirin seinem Freund eine Hand auf den Rücken, der diese Geste nur zu gut verstand.
»Lass uns zurückgehen«, meinte Veosvar und beobachtete seine Männer, die inzwischen die Leichen in Tücher eingewickelt und auf einem mitgebrachten Pferdekarren abgelegt hatten. »Wir müssen ohnehin auf das Urteil von Rat Lyrantir warten, und das dürfte noch einige Tage dauern, bis er von Syrakar nach Majonta kommt«, sprach Dinirin und lief gemeinsam mit seinem Kommandanten zu den wartenden Soldaten. Niemand hatte in all der Zeit die zwei völlig verängstigten Zwillingsbrüder gesehen, die immer noch hinter dem Holunderbusch am Boden hockten und sich gegenseitig mit einem festen Händedruck Trost spendeten. Erst als die Stadtwachen mit den Leichen auf dem Karren davonfuhren, löste sich Runor als erster aus seiner Starre.
»Die nehmen Papa mit«, flüsterte er
und presste anschließend beide Lippen fest aufeinander, um vor purer Verzweiflung nicht laut aufzuschreien.
»Wir folgen ihnen einfach«, sagte Nomorak und wollte bereits aufstehen, als Runors Hand ihn davon abhielt. »Und was ist, wenn sie uns auch wehtun?«
warf der jüngere Zwilling ängstlich ein und zupfte heftig an Nomaraks mittlerweile zerrissenen und völlig verdreckten Tunika. Der Bruder duckte sich und dachte angestrengt darüber nach. Auf der einen Seite würde er gerne den Raukari hinterherrennen, die ihre toten Eltern aus den Ruinen geborgen hatten. Auf der anderen Seite hatte Runor auch recht. Immerhin konnten diese Männer auch die Uniformen der Stadtwachen gestohlen haben und in Wahrheit die grausamen Verbrecher sein, die ihnen das angetan hatten. Obendrein kannten sie die beiden Raukari nicht, und das vorangegangene Gespräch zwischen Veosvar und Dinirin hatten sie leider nicht belauschen können, dafür waren sie zu weit entfernt gewesen. Die Gefahr, in den Büschen entdeckt zu werden, war geringer für sie, als sich irgendwem unüberlegt zu zeigen. Nomarak nickte seinem Bruder zu und nahm ihn liebevoll in die Arme. Er benötigte genauso viel Trost wie Runor, der von den Zwillingen der Feinfühligere war, aber ihm in seinem Tatendrang Ideenreichtum und Stolz in nichts nachstand. Darüber hinaus sahen sie sich nicht nur als Geschwister an, sondern auch als Freunde, die alles miteinander teilten, Freud und Leid, Schmerz und Glück. So verharrten die Zwillingsbrüder noch lange in ihrem Versteck, ließen ihrer Trauer um die toten Eltern freien Lauf, weinten und versuchten zu verstehen, was plötzlich in einem wahren Flammeninferno über sie gekommen war. Erst als die Sonne hoch im Zenit stand, ließen sie los, legten sich eng aneinander geschlungen in den Schatten und schliefen ein.
»Sieh mal, Vikran!«
ertönte wie aus dem Nichts eine laute Stimme, die sich den Brüdern langsam näherte. Schlagartig öffnete Nomarak die Augen, fühlte sein Herz vor Angst schneller schlagen und bemerkte sofort die bebenden Glieder von Runor, der neben ihm aufmerksam lauschte.
»Ja, dort drüben«,
antwortete ein zweiter Unbekannter mit heiserem Unterton. Nomarak und Runor blieb keine Zeit mehr, sich unter den Zweigen in Sicherheit zu bringen, da tauchten vor ihnen schon drei junge Raukari-Männer auf. Sie trugen nicht die Uniformen der Stadtwache, sondern ihr äußerliches Erscheinungsbild war den zwei Kindern völlig fremd. Der erste besaß lange schmierige Haare, die ein verschmutztes Gesicht umrahmten und der sie mit einem merkwürdigen Lächeln beobachtete. Seine Kleidung war erbärmlich, denn außer einer löchrigen Hose und einer ziemlich seltsamen Weste trug er ansonsten nichts mehr, außer einem Gürtel. In diesem steckte etwas, das einer verrosteten Speerspitze entsprach. Die anderen zwei sahen nicht wirklich anders aus, wobei dem Kleinsten die rechte Hand fehlte. Der Armstumpf war mit einer dreckigen Binde abgebunden. Er fixierte vor allem Runor mit einem stechenden Blick.
»Wer seid ihr?«
fragte der Raukari ohne Hand und kam einen Schritt näher. Die Zwillinge zuckten leicht zusammen, doch dann rissen sie sich zusammen und richteten sich kniend auf. Die Hand des einen umklammerte die Hand des anderen. Dabei bemerkten sie nicht, wie sehr ihre Kleidung inzwischen der drei Fremden ähnelte. Ihre einst weißen Seidenhemden waren grau und von kalter Asche verschmiert, sie wiesen einige Risse auf. Die ehemals dunkelblauen Tuniken, welche ihre Mutter mit viel Liebe für sie genäht hatte, waren ebenfalls schmutzig, und die teilweise aufgerissenen Säume kündeten von den schrecklichen Stunden des Aufstandes. Ihre schwarzen Hosen hatten überall Flecken, während ihre braunen Gesichter mit Ruß verdreckt und die roten schulterlangen Haare völlig strubbelig herunterhingen.
»Die wollten bestimmt die besten Stücke für sich behalten, Wikran«,
sagte der Kleinere ohne Hand und sah den Angesprochenen mit funkelnden Augen an.
»Davon bin ich nicht ganz überzeugt, Jofmor«,
entgegnete dieser und kam einen Schritt näher, während die Brüder einige Zentimeter nach hinten ins Gestrüpp auswichen.
»Ihr braucht doch keine Angst zu haben, außer ihr wollt unsere Beute wirklich stehlen«,
lachte Wikran laut.
»Ich glaube eher, die sind neu in der Stadt«,
meldete sich nun der Dritte zu Wort, der bisher einfach nur dagestanden und zugeschaut hatte. Sein Name lautete Nisajor, und er und seine Kameraden gehörten einer kleinen Diebesbande von Majonta an, die den klangvollen Namen Jäger der Nacht trugen. Sie hatten den gestrigen Tag unruhig in ihrem Versteck abgewartet und sich erst am Morgen ins Freie geschlichen, um aus den vielen Ruinen der eingestürzten Häuser Beute zu ergattern, um sie später für gute Edelsteine an andere verkaufen zu können. Als sie vor einer Stunde heimlich die Stadtwachen belauscht und erfahren hatten, dass auch das Haus des Hohepriesters in Schutt und Asche lag, waren sie sofort hierher aufgebrochen.
»Wo kommt ihr also her?«
wollte nun Wikran wissen und ließ seine Hand beiläufig an die verrostete Speerspitze wandern, um seinen Worten mehr Nachdruck und seiner Position als Anführer der kleinen Diebesbande mehr Autorität zu verleihen. Runor zitterte noch immer, aber die Nähe von Numarak gab ihm den nötigen Mut und Schutz, den er zurzeit dringend benötigte. Numarak wiederum überlegte fieberhaft, was er antworten sollte. Die Gefahr war groß, und weil er erst vor kurzem von seinem Vater gesagt bekommen hatte, er sollte Fremden niemals trauen, entschied er sich kurzerhand für eine Lüge.
»Wir kommen aus Sunlor«,
bedeutete Numarak und legte all seine Überzeugungskraft in die Erklärung. Doch kaum waren sie ausgesprochen, zupfte ihn Runor am Ärmel, beugte sich nach vorne und flüsterte ihm ins Ohr.
»Mama sagt doch immer, wir dürfen nicht lügen.«
Eilig lehnte sich nun Numarak zu seinem Bruder hinüber und murmelte für die anderen unverständlich,
»Ich weiß, aber wir dürfen ihnen auch nicht sagen, wer wir wirklich sind, verstehst du?«
Das leuchtete Runor ein und überließ seinem Zwillingsbruder das Reden.
»Sunlor ist zwei Tagesmärsche von hier entfernt«,
grübelte Wikran nach und erhielt ein bestätigendes Nicken von Jofmor und Nisajor.
»Was macht ihr aber dann in Majonta?«
»Das geht dich nichts an«,
rief Numarak lauter als beabsichtigt und spürte eine nie gekannte Wut in sich aufsteigen.
»Schon gut«,
meinte Wikran und hob beide Hände in einer versöhnlichen Geste.
»Aber damit eines klar ist, die Beute gehört uns.«
Kurz darauf wandten sich alle drei jungen Männer von den Zwillingen ab und stapften durch die Geröll- und Aschehaufen davon. In ihrem Versteck blieben die Brüder alleine und starrten mit gemischten Gefühlen hinterher.
»Und was machen wir jetzt? Wie bist du überhaupt auf Sunlor gekommen?«
fragte Runor neugierig und sah über seine Schultern zu den Raukari, die in den Ruinen herumwühlten.
»Erst vor einer Woche hat Papa von dem Dorf gesprochen, und es ist immer besser, wenn wir nicht sagen, wo wir herkommen«,
erklärte Numarak.
»Wir sagen es nur, wenn es nötig wird.«
»Ich habe Durst«,
wechselte Runor das Thema, und dabei knurrte sein Magen.
»Komm, wir gehen in die Stadt und fragen, ob uns jemand etwas gibt«,
antwortete Numarak zuversichtlich, obwohl er innerlich nicht wirklich daran glaubte. Doch auf einen Versuch käme es immerhin an, wobei er selbst nicht wusste, was sie tun sollten. Ihre Eltern waren tot, sie konnten niemandem trauen, und in der Nähe der Diebe sollten sie auch nicht bleiben. Daher half er Runor beim Aufstehen, der auf schwachen Beinen hinter dem Holunderbusch zum Vorschein kam. Die Raukari ignorierten sie geflissentlich, und so liefen die Zwillingsbrüder vorsichtig durch ihr zerstörtes Zuhause und erreichten die Pflasterstraße, die sie ins Stadtinnere führen würde. Als sie mitten auf der Straße standen, war dort weit und breit niemand zu sehen, außer den Häusern ihrer Nachbarn, die mittlerweile ebenfalls nichts weiter als verkohlte Überreste waren.
»Das ist unheimlich«, flüsterte Runor
und umklammerte die Hand von Nomarak nur umso fester, der es ihm gleich tat. Gemeinsam liefen sie die verlassene Straße entlang. Die Sonne schien auf ihre Köpfe und wärmte sie an diesem trostlosen Herbstmittag. Die Vögel zwitscherten eine traurige Melodie, und die Gesichter der beiden sprachen von ihrem inneren Leid. Nach einer halben Stunde erreichten Nomarak und Runor die ersten Häuser des Stadtzentrums. Hier herrschte immer noch das wahre Chaos. Viele Bürger, die am gestrigen Tag heil mit ihrem Leben davongekommen waren, darunter auch viele Soldaten, eilten mit schnellen Schritten hin und her. Fast jedes Gebäude besaß eingeschlagene Fenster, eingetretene Türen, und einige davon wiesen Brandspuren auf. Zudem hatten heute viele Geschäfte geschlossen, während die Besitzer lauthals vor der Ladentür ihr Leid klagten und die Stadtwachen sie zu beruhigen versuchten. Auch schreiende Kinder liefen umher und riefen nach ihren Eltern, oder die Mütter hielten sie an den Händen und mischten sich unter die herumwuselnde Raukari-Menge.
»Ich glaube, hier werden wir kein Glück haben«,
sagte Numarak laut zu Runor und versuchte damit den Straßenlärm, um sie herum zu übertönen.
»Wir könnten doch zum Tempel gehen«, schlug Runor lächelnd vor
und hoffte, dort nicht nur ihre Eltern, sondern auch die Zevena-Priester anzutreffen, die sie kannten und die ihnen ganz sicherlich helfen konnten. Numarak nickte, und schon liefen sie die Straße weiter, immer tiefer ins Zentrum hinein, vorbei an dem großen Stadtpark von Majonta. An diesem Ort, wo tagtäglich viele Familien ihre Zeit verbracht hatten, herrschte in der Mittagssonne nur gähnende Leere. Die Spazierwege lagen verlassen da. Aber die farbenfrohen Blumen blühten, und ein leichter Wind blies ihre angenehme Düfte zu den Zwillingen hinüber und vertrieb für einige Momente ihre niedergedrückte Stimmung. In einiger Entfernung hörten sie auch das Wasser des großen Springbrunnens plätschern, und das Geräusch brachte ihnen ein wenig Realität zurück, die ihnen Mut verlieh, den sie benötigten. Denn nun waren sie alleine auf der Welt und konnten nur erahnen, wo ihre verstorbenen Eltern hingebracht worden waren. Als sie den Stadtpark hinter sich gelassen und zwei kleine Straßenkreuzungen überquert hatten, erreichten beide endlich ihr Ziel. Vor ihnen erstreckte sich groß und prachtvoll der Zevena-Tempel in den blauen Himmel, eines der vielen Gotteshäuser des Feuergottes in Levenrauka. Er maß in Länge und Breite 100 Meter und bestand völlig aus schwarzem Marmor. An den oberen Mauervorsprüngen reckten sich kleine Zinnen hinauf, und an den vier Ecken gab es jeweils einen Wachtturm. Gleichzeitig war die Außenfassade von goldenen Ornamenten geschmückt, die fast ausschließlich das verschollene Götterschwert Insanta präsentierten, welches eines der göttlichen Symbole ihres Glaubens darstellte. Das alles machte den Tempel schon glanzvoll genug, der in der Bauweise seinem großen Vorbild in der Hauptstadt Ziraka ähnelte. Ringsherum waren meterhohe glasklare Kristallfenster eingelassen, die am Tag das Sonnenlicht und in der Nacht das silbrig-weiße Mondlicht ins Innere hineinließen und alles in ein sanftes Glühen einhüllten. Die Zwillinge gingen geradewegs auf die nicht minder große Doppelflügeltür aus Gold zu, die weit offen stand und jedem den Blick ins Innere zeigte. Zu beiden Seiten standen jeweils 5 bewaffnete Wachen, die streng ihren Blick über die Raukari schweifen ließen, welche an ihnen vorbeiströmten. Die Brüder versuchten, sich nicht beirren zu lassen und machten sich zum Tempeleingang auf. Kaum dort angekommen, versperrte ihnen plötzlich eine Stadtwache den Weg und funkelte sie verächtlich an.
»Haut ab!«
sagte der Raukari, der gleichzeitig Hauptmann der kleinen Soldatengruppe war.
»Wir brauchen Hilfe. entgegnete Nomarak flehentlich, und Ronor setzte hinzu: »Wir wollen unsere Eltern sehen.«
»Was ihr wollt oder nicht, interessiert mich nicht«,
antwortete die Wache stur und knurrte ungehalten.
»Zwei dreckige Straßenkinder haben kein Recht, in den Tempel zu treten. Wisst ihr nicht, was passiert ist?«
»Doch, das wissen wir sehr wohl«, meinte Ronor, der durch den Schutz seines Bruders ein wenig lauter sprach. Er wollte unbedingt seine Eltern sehen, auch wenn sie nicht mehr lebten, und daran durfte sie niemanden hindern.
»Unsere Mutter hat uns versteckt, kurz bevor die Männer kamen und unser Haus in Brand steckten. Wir sind nämlich Josias und Saldia Antirs Söhne.«
Kaum hatte Ronor geendet und Numarak ihm zufrieden auf die Schulter geklopft, denn besser hätte er es auch nicht sagen können, brachen die Stadtwachen in schallendes Gelächter aus. Irritiert und wütend blickten die Zwillinge die Männer an.
»Lasst euch eine andere Ausrede einfallen, ihr dreckigen Diebe«,
erklärte ein anderer Soldat und gesellte sich zu seinen Kameraden.
»Mittlerweile haben schon 6 stinkende Ratten vor euch diese Erklärung abgeliefert, und ihr glaubt, ihr würdet damit Erfolg haben? Vergesst es und haut endlich ab, bevor wir richtig wütend werden.«
Der vorletzte Satz war zwar keine Frage, sondern eher eine Feststellung, und dennoch ballte Ronor plötzlich die Hände zu Fäusten und rannte auf den Wachmann zu. Mit all seiner verbliebenen Kraft schlug er ihm in den Magen, doch die Lederrüstung schützte den Mann gut, während er lediglich ein zynisches Lächeln zur Schau trug, ohne sich zu wehren.
»Lügner!«
rief Numarak und spurtete zu seinem Bruder. Gemeinsam erhoben sie ihre Fäuste und schlugen zu, so lange, bis 2 weitere Raukari einen kurzen Augenblick später die Jungen an den Armen wegzerrten und sie dann schmerzhaft auf den Rücken bogen. Unter Tritten und Gekreische wollten sie sich losreißen, aber leider waren sie kleiner und weitaus kraftloser als die muskulösen Stadtwachen.